Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem äußerst vielseitigen Gast. Er ist studierter Politologe mit Doktortitel, hat aber auch ein paar Semester Jazz studiert in Graz und ist an die 30 Jahre mit einem Mix aus Musik und Kabarett unterwegs und spielt dabei Klavier, sehr wenig Trompete, viel Klarinette, Harmonika und klar, er singt auch noch und ist uns aus Österreich zugeschaltet. Willkommen, Christoph Spörk.
Grüß Gott, hallo.
Und als ich hörte, Sie seien geboren in der Nähe der ehrwürdigen Gemeinde Edelschrott, Herr Spörk, da dachte ich doch, pardon, jetzt hätte die Dichtung die Wahrheit überholt. Dann habe ich gegoogelt und siehe da, Edelschrott gibt es wirklich. Wie sieht es da aus?
Es ist ein wunderschönes Bergdorf in der Steiermark an der Grenze zu Kärnten. Und das Lustige ist, wenn man aus so einer Gegend kommt, denkt man sich nichts bei dem Namen, aber ich denke mal, den Menschen aus Schweinfurt oder Darmstadt geht es ja ähnlich. Nicht?
Wie oft hat denn der Ort Edelschrott schon versucht, den Namen loszuwerden?
Ja, überhaupt nicht. Das ist ein wunderschöner Name. Ich habe mir nur damals bei der Finanzkrise, und da begann ja meine Solokarriere als Kabarettist, in einem Art Geistesblitz für einen Steirer zumindest gedacht, Edelschrott passt perfekt als Beschreibung für das, was dann an den Börsen gehandelt wurde offensichtlich.
Der Musikkabarettist Christoph Spörk ist unser Gast und ich sagte vorhin nur zugeschaltet aus Österreich. Herr Spörk, von wo denn genau?
Ich lebe ganz im Süden an der Grenze zu Ungarn und Slowenien, also das Dreiländereck. Das nennt sich Südburgenland und der Ort, in dem ich sitze, heißt Jennersdorf, der Ortsteil Hennendorf.
Also von daheim.
Von daheim, genau.
Daheim, nicht akzentfrei, aber ums Beste bemüht. So heißt Ihr neues Programm Daheim, das Sie gerne in Berlin jetzt über die Bühne gebracht hätten. Aber alles abgesagt aus bekannten Gründen. Müssen Sie jetzt von zu Hause aus streamen?
Nein, streamen mache ich definitiv nicht. Ich war auch am Anfang vor fast 2 Jahren nicht dabei, als man gemeint hat, es muss das Kabarett im Autokino stattfinden. Ich bin sehr überzeugt davon, dass Kabarett und Theater und Musik ein Live-Publikum braucht. Kabarett ohne Publikum vor dem Bildschirm, das geht sich nicht aus.
War es für Sie auch generell noch ein Zacken schwieriger? Ich meine, Kabarettleute spielen meistens auf kleinen Bühnen. Die Lobby ist auch nicht so richtig da. Das muss hart gewesen sein.
Ja, am Anfang war natürlich ein großer Schock und die erste Reaktion war, alles, was an Kosten nicht notwendig ist, weg. Wir haben ein Auto abgemeldet, obwohl wir im Land leben. Meine Frau ist Musiklehrerin und wir haben wirklich einfach auf Notprogramm geschaltet. Aber so gesehen war das immer eine interessante Übung. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, der österreichische Staat ist uns, auch wenn es manche nicht so sehen, aber ist uns Selbstständigen, und dazu zählen wir ja auch, gegenüber schon sehr fair.
Nun heißt das neue Programm Daheim, irgendwie dachte ich spontan, Trautes Daheim. Ist das Kabarett tauglich? Verraten Sie uns 2 Sätze zu Daheim.
Naja, man muss auch immer den Zusammenhang sehen. Mein voriges Programm hieß Kuba, weil meine Frau von dort kommt. Und mittlerweile ist das für mich ein schöner Gegensatz, wenn man das nächste Programm Daheim nennt. Es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich die letzten 2 Jahre in erster Linie daheim, also daheim, wie die Bayern sagen, oder daheim war. Ich sehe es als roten Faden und ich bin der Überzeugung, die Art, wie wir unser Daheim gestalten, ist letztendlich alles von privat bis hochpolitisch.
Ich dachte eventuell auch angeknüpft an den Alt-68er-Spruch, das Private ist politisch.
Ja, das gilt ja nach wie vor. Ich habe Politikwissenschaft studiert und Anfang der 90er Jahre waren alle Professoren natürlich Alt-68er. Und insofern habe ich den Spruch auch mitbekommen. In der Politikwissenschaft wird oder wurde auch unterschieden zwischen dem weiten politischen Begriff und dem engen politischen Begriff. Also der enge ist halt eher die Tagespolitik. Aber im weiten Sinne ist jede Handlung, die ich setze, ob ich Auto fahre oder nicht, oder wie ich Mobilität gestalte, oder wie ich heize, oder wie ich koche, was ich koche, ist alles politisch.
Nun war ja in Österreich in den letzten Monaten das Politische sehr privat, mit vielen Kontakten und mit viel Schmiergeld.
Ja, das Problem ist, dass mittlerweile das, was die österreichische Politik in den letzten, kann man schon sagen, 10, vielleicht sogar bald 20 Jahren aufführt, eigentlich uns gegenüber, den Satirikern und Kabarettisten, ein bisschen unfair ist, weil die nehmen uns die Arbeit weg. Was will man da noch toppen? man will ja irgendwann auch kreativ was Eigenes machen und nicht nur hinterherlaufen und Pointen, die ja unglaublich sind, von Ibiza weg. Aber nicht nur Ibiza, auch davor und bis zu Sebastian Kurz, die will man ja nicht mehr toppen. Das ist ja grauslich genug. Ich sage immer, wir Kabarettisten bräuchten auch etwas mehr Stabilität.
Wir haben eine ganz stabile Nummer von Ihnen ausgesucht, die Sie eigentlich immer spielen könnten, nämlich eine sprachliche Nummer. Und damit Sie Christoph Spörk in seiner Verbindung von Lied und Text mal ein klein wenig kennenlernen können, haben wir eine Kostprobe dabei.
Jetzt kommt ein Lied über den Konjunktiv oder was in meinem Leben alles schief lief. Ich möchte ehrlich sein, mich selbst nicht schonen, aber ohne Konjunktiv hätte ich sicher schon Millionen. Wisst ihr warum? Weil Hetti wari Tetti, da Tetti wetti Füllhom, a Tetti wetti Füllhom. Ich möchte jetzt den Zöber loben, aber Hetti wari Tetti, da Tetti wetti Füllhom, a Tetti wetti Picki Füllhom.
Christoph Spörk, ich habe vorhin was vergessen. Jodeln ist auch noch dabei. Wie haben Sie denn das gelernt?
Ich bin eigentlich in einer Art Volksmusikblase aufgewachsen, aber mit Volksmusik meint man in Österreich eher die traditionelle Volksmusik. Meine Mutter hat mit uns vier Kindern und auch mit meinem Vater gemeinsam eine Familienmusik gehabt. Und so bin ich als Jugendlicher dann auch auf Musikantenwochen in den Bergen gewesen und da lernt man dann irgendwann, ob man will oder nicht, das Jodeln. Aber das Jodeln ist eine wirklich sehr, sehr schöne Art der Kommunikation und ist auch mittlerweile, glaube ich, sehr in. Es gibt die Jodelkurse, glaube ich, sogar in Berlin. Ich weiß zumindest von steirischen Musikanten, die in Deutschland Jodelkurse geben.
Also bei uns fällt das Jodeln dann immer ein bisschen mit Bordmitteln Loriot-artig aus, aber bei Ihnen ist es zu Hause, hat einen anderen Stellenwert. Ich war ja froh, dass ich die Überschrift hatte und wusste, es geht um Konjunktiv, Hetti Detti, und habe mich sofort gefragt, Herr Spörk, wie weit in den Norden gehen Sie mit Ihren Programmen ohne Unter- und Obertitel?
Naja, natürlich ist es naheliegend, dass ich den süddeutschen Raum eher bespiele, also Baden-Württemberg, Stuttgart bin ich relativ oft und Bayern, aber ich habe immer wieder im Norden gespielt und ja, ich denke mir, da kommen auch Leute, die kommen, weil sie wissen, dass ein Österreicher da ist und Hamburg ist groß genug, dass ein paar Menschen sich dahin verirren.
Das freut mich für Sie, aber ich habe so bei der einen oder anderen Stelle dann doch gedacht, hier bräuchte man wahrscheinlich eine Übersetzungshilfe. Naja, dem auch sei, Bühne gibt es im Moment nur ganz selten, haben Sie so richtig Entzugserscheinungen an sich bemerkt?
Naja, ich hätte jetzt im Jänner 7 Auftritte in Deutschland gehabt, in Berlin, Jena und auch im bayerischen Raum und in Stuttgart. Und da habe ich schon Entzugserscheinungen, weil die allesamt gecancelt oder verschoben wurden. In Österreich hoffe ich doch, dass die restlichen 11 Termine im Jänner bleiben. Insofern habe ich jetzt keine Entzugserscheinungen. Aber man ist bescheiden geworden. Man ist auch sehr froh über jeden, der da ist. Denk mal, früher war ich oft ein bisschen hochnäsig, möchte ich nicht sagen, aber fast ein bisschen enttäuscht, wenn es dann gefühlt zu wenige waren oder nicht ganz voll war. Das sehe ich mittlerweile ganz anders. Ich freue mich über jeden.
Danke für Ihre Ehrlichkeit. Ich habe auch vorhin gesagt, Kabarett meistens auf sehr kleinen Bühnen, wo man das Publikum ja geradezu riechen kann, spüren sowieso. Und gerade bei Kabarettisten ist es doch wichtig, da verändert das Publikum doch auch manchmal spontan das Programm. Wenn Ihnen jemand einen Satz zuwirft, müssen Sie doch was mitmachen.
Genau, ich liebe das erstens. Und das ist ein tolles Spiel. Das Publikum liebt jede Art der Spontanität. Und das geht ja vor Bildschirm nicht. Kabarett ist wie Kommunikation. Ich kann natürlich mit jemandem reden, aber wenn ich ihn nicht höre und nicht sehe, ist das ein Vortrag. Das ist uninteressant.
Kuba, so hieß ihr letztes Programm. Und darin ging es zum Beispiel um Autostopp auf Kuba und warum es ihn in Österreich kaum noch gibt. Erzählen Sie uns davon.
Naja, ich bin ein leidenschaftlicher Autostopper gewesen und versuche das auch meinen Kindern beizubringen. Also derzeit ist es nur mein 17-jähriger Sohn, der in Frage kommt. Und ich sehe, dass es in dieser Generation fast undenkbar geworden ist. Also er sagt mir, Papa, das macht man heute nicht mehr. Und ich denke mir immer, warum macht man das heute nicht mehr? Das war für mich Freiheit. Autostoppen hieß, jederzeit überall sein zu können, ohne selbst ein Auto zu besitzen oder Geld auszugeben. Und gleichzeitig hat man immer Menschen kennengelernt. Und in Kuba ist es eben nach wie vor das Mittel der Wahl, wenn man wohin kommen will. Und in unseren gesättigten, wohlsaturierten Wohlstandsgesellschaften hat das keinen Platz mehr. Und das ist für mich so ein Beispiel, an dem man sieht, dass Wohlstand und Wirtschaftswachstum und reicher werden nicht nur positive Auswirkungen auf unser Leben hat.
Sie spannen jetzt sofort den ganz großen Bogen vom Autostopp, mit dem Sie auf der Insel rumgekommen sind, bis in die Politik. Sie haben Ihre Dissertation als Politikwissenschaftler über Musik und Politik auf Kuba geschrieben. Von 1959, das war der Start unter Fidel Castro, bis 1999. Was hat Sie umgetrieben, das Verhältnis von Musik und Politik auf Kuba zu untersuchen?
Naja, ich war da Mitte 20, als ich das entschieden habe, dieses Thema auszuwählen. Und das waren im Grunde drei Gründe. Erstens habe ich Politikwissenschaft studiert. Zweitens habe ich auch Spanisch mitstudiert. Und drittens war die Musik immer meine große Liebe. Und da insbesondere der Latin Jazz, der natürlich stark von den kubanischen Musikern und Traditionen beeinflusst ist. Ja, das war der Schnittpunkt aller dieser meiner Interessen. Dieses Thema waren einfach zwei Jahre sich beschäftigen können, noch dazu mit einer Unterstützung des österreichischen Staates oder der Akademie der Wissenschaften. Es war eine großartige Zeit. Und, Entschuldigung, das Allerwichtigste, ich habe so meine Frau, die als Musikwissenschaftlerin damals in Havanna geforscht hat, kennengelernt.
Das heißt, inzwischen ist die Reihenfolge umgedreht.
Ja, genau. Mhm.
Herr Spörk, diese bärtigen Revolutionäre um Castro, die hatten ja zu Beginn viele Sympathien. Also die Bemühungen um Bildung und ein Gesundheitssystem auf Kuba, die waren ja zu Beginn recht erfolgreich. Dann kamen immer mehr Repressionen und Zensur dazu. Letztlich landete man in einem bettelarmen diktatorischen Staat, aber mit überaus fröhlicher und lebendiger Musik. Und ich frage mich immer, wie kann das sein? Politisch geht es immer weiter bergab und die Musik ist davon vollkommen unangefochten. Wie kann das sein?
Ich glaube, ein Stück weit ist es auch Verzweiflung und ein Stück weit Wissen. Kubaner, wenn sie sehr erfolgreich sind in der Musik, dann können sie das Land verlassen und kommen raus. Ich war nie ein Sympathisant dieses Systems, aber ich habe dort noch viel mehr gelernt über Dinge, die bei uns so selbstverständlich sind, wie Rechtsstaat, von der Verfassung oder Grundgesetz bei euch zugesicherte Regeln. Und das habe ich erst in Kuba wirklich kapiert, wie wichtig das ist. Also im Kern hat die Revolution natürlich gute Ideen gehabt und war auch als Reaktion auf eine furchtbare Zeit zu verstehen. Aber sie hat es nicht besser gemacht, sondern hat im Kern von Anfang an eigentlich die wichtigsten Dinge, nämlich Kontrolle und demokratische Teilhabe, ausgeschlossen. Und dadurch, ja, warum die Musik trotzdem gut ist, ich glaube, es gibt ein Phänomen, es gibt so Hotspots in jeder Form der Kultur. In der Musik sind für mich die drei Hotspots des 20. Jahrhunderts Kuba, die USA und Brasilien. Und im Wesentlichen ist es das Aufeinandertreffen, vibrierende Aufeinandertreffen afrikanischer Musiktraditionen mit europäischen Musiktraditionen. Und das ist in Kuba einfach ein Quell, der nie zu versiegen scheint.
Und voller Lebensfreude. Sie haben dort auch Ihre Frau kennengelernt, Kubanerin, und das ging wohl alles ganz fix.
Sehr, sehr schnell. Also im Nachhinein denke ich mir, da sind alle Sicherungen gefallen, aber zu Recht. Also wenn der große Blitz einschlägt, dann soll man halt nicht zu sehr im Sicherungskasten nachsehen, ob alle Sicherungen noch stecken. Also das ging wahnsinnig schnell, aber es hat sich jetzt seit 23, bald 24 Jahren bewährt. Also passt.
Sie ist mit Ihnen nach Österreich ausgereist dann. Mittlerweile haben Sie eine große, eine österreich-kubanische Familie mit 4 Kindern. Wie kommt Ihre Frau denn klar in Österreich?
Eigentlich sehr gut. Sie ist glaube ich, auch eine Charakterfrage. Sie ist sehr, sehr positiver Mensch und ist sehr hübsch. Also man muss das einfach so sehen, wie sie ist. Es war für sie recht leicht. Aber sie hat auch sehr viel dazu beigetragen, indem sie einfach sich die deutsche Sprache angeeignet hat in unglaublich schnellem Tempo. Und ich glaube, ein großer Vorteil für sie war, als studierte Musikwissenschaftlerin ist sie nach Wien gekommen. Dort, wo ein Drittel oder die Hälfte all der Komponisten, über die sie gelesen hat, gelebt hat. Also Mozart, Beethoven, Brahms und so weiter. Also das war natürlich schon ein Vorteil.
Sie haben irgendwo aber mal gesagt, meine Familie spricht akzentfrei, sieht aber nicht akzentfrei aus.
Meine Frau, genau, spricht akzentfrei, sieht aber nicht akzentfrei aus. Na klar, weil sie im Kubanischen, sagt man, una mulata ist. Ich glaube, das kann man politisch korrekt nicht mehr übersetzen. Also sie hat Vorfahren aus allen Teilen der Welt. Ja, das sieht man. Mittlerweile wissen wir, in Österreich und Deutschland wird es immer normaler. Das Lustige war, als sie vor 20 Jahren dann nach London geflogen ist, um ihr Englisch zu verbessern, ist sie ganz enttäuscht zurückgekommen, weil in London hat sie niemand mehr beachtet, weil ihr Aussehen alltäglich war. Während in Wien hatte sie doch diesen Vorteil des Hübschseins und Andersaussehens.
Ich sage jetzt mal jenseits des Hübschseins ganz neutral, Österreich ist nicht gerade das progressivste Land mit Blick auf Menschen, die anders aussehen, vielleicht nicht ganz akzentfrei sprechen. Hat sie solche Erfahrungen auch gemacht oder ist das alles aufgesogen worden in Mozart, Brahms und Bruckner?
Nein, natürlich gibt es in Österreich, das wissen wir alle, eine starke Partei am anderen Rand. Aber im täglichen Leben spielt das so nicht wirklich eine Rolle. Im täglichen Leben hat sie wenig Anfeindungen erlebt oder eigentlich kaum. Aber natürlich ist es auch eine Frage des Umgangs. Also es gibt beide Seiten. Ich glaube, dass sie jetzt da nicht nur der passive Teil ist, mit dem etwas passiert, sondern jeder kann auch seinen Teil dazu beitragen. Und vielleicht hat sie einfach auch nur Glück gehabt.
Und sie kann auf Menschen offenbar gut zugehen. Wie geht es denn den kubanischen Verwandten auf der Insel heute?
Schlecht. Sehr schlecht, weil jetzt durch die Pandemie natürlich einer der wenigen ökonomischen Strohhalme auch noch weggefallen ist, nämlich der Tourismus. Und es gibt eine extreme Inflation und es wird immer schwierig, es war immer schwierig, aber jetzt ist es noch schwieriger, zu guten Lebensmitteln zu kommen.
Herr Spörk, ich möchte nochmal zurück zu der kleinen Gemeinde mit diesem beunruhigenden Namen, in deren Nähe Sie groß geworden sind, Edelschrott. Danabei geboren 1972, waren Ihre späteren Leidenschaften da bald vorauszusehen?
Ja, ich denke schon. Also ich war das vierte von vier Kindern und hatte da ein bisschen einen Sonderstatus. Natürlich, gut, jede Position in dieser Reihenfolge hat einen Sonderstatus. Aber ich glaube, ich hatte einen relativ großen Darstellungsdrang, was bei Kindern sehr unangenehm sein kann. Aber meine Eltern haben ihn mir nicht ausgetrieben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung oder weiß ich es anekdotisch, ich kann es nicht mehr auseinanderhalten, dass ich im Kindergartenbus, der ist bei uns lustigerweise auf den Berg hinaufgefahren zum Kindergarten, mich schon vorn hingestellt habe und den anderen Kindern und dem Busfahrer ein Lied vorgesungen habe. Also irgendwo war das einfach da. Vielleicht ist es auch ein Grundnarzissmus, der einem angeboren ist. Aber ich bin froh, dass ich ihn halbwegs eingehegt habe und in einer Form, die, glaube ich, für die Gesellschaft nicht gefährlich ist, ausleben darf.
Ihr Vater ist Forstwirt mit Promotion. Sie haben ja auch ganz seriös mit Politikwissenschaften angefangen, auch mit Promotion. Wann hat sich die Familie mit dem Musikkabarettisten, ich sag mal, abgefunden?
Das war die Promotion, das ist nicht so wichtig. Also ich habe, glaube ich, meine Promotion machen müssen, damit ich mit meinem Vater für mein eigenes Gefühl mich ebenbürtig unterhalten darf. Aber wie ich es gemacht habe, war es vorbei, war der Stress weg. Und dann habe ich gemacht, was ich wollte. Und ich hatte nie das Gefühl, dass meine Eltern damit ein Problem hatten.
Sie haben ja auch sehr früh angefangen mit Anfang 20 die Musikkabarettgruppe Landstreich gegründet. Da muss man ja eigentlich nebenamtlich studiert haben, wenn man da schon da als Kabarettist doch so in Erscheinung steht, dass man Auszeichnungen kriegt. Also haben Sie sich da ein bisschen aufgeteilt im Studentenjob?
Nein, ich habe vielleicht nicht das normale Studentenleben geführt mit Partys und so, weil ich mit dieser Band anfangs eigentlich nur Unterhaltungsmusik gemacht habe und ein Kollege war Betriebswirt und ich glaube, es war einfach dieser Darstellungsdrang, den wir halt bei Hochzeiten teilweise in sehr lustiger Form ausleben durften, der dann irgendwann dazu geführt hat, warum machen wir es nicht gleich auf der Bühne? Und so ist das entstanden. Aber ich habe es nicht als Stress in Erinnerung, sondern eher so ein harmonisches, organisches, langsames Hinwenden von Unterhaltungsmusik bei Biobauernfesten, bei Hochzeiten hin zu der Bühne. Wenn ich mir heute Biografien von Kabarettisten ansehe, muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr spät drauf gekommen, nämlich erst mit 39, dass ich auch Solo-Kabarett machen könnte.
Mhm. Jenseits des Solo-Kabarets haben Sie viele Jahre lang mit einer sehr speziellen Gruppe getourt, die Global.Kreiner, internationale Pop-Hits, ich sag mal im krachledernen Stil, also Sexbomb oder einen Grönemeyer-Song. In der Blasmusikbesetzung, die die legendären Oberkrainer, die Volksmusikanten, berühmt gemacht hat. Im Musikantenstadel, nicht im Kabarett, obwohl manchmal ist das ja ähnlich. Wie kam es dazu? Also Pop, Krachledern, Verblasmusiken. Wie kam das dazu?
Das ist relativ einfach erklärt. Das war einfach eine lustige Idee. Die Oberkrainer Musik war in der österreichischen Musikwelt und auch allgemein in der österreichischen, ich sage mal, Kulturwahrnehmung unten durch. Und der Thomas Gansch, der mittlerweile ein Star ist, nicht nur in Österreich, als Trompeter, mit dem habe ich damals gemeinsam spielen dürfen. Aber wir hatten diese Idee, diese ein bisschen, wie soll man sagen, kulturell nicht akzeptierte Musik aufzunehmen und anders zu interpretieren. Und eigentlich kam, ich sage mal, mein Selbstvertrauen, dass ich sowas machen darf, von meiner Dissertation in Kuba. Weil in Kuba habe ich gesehen, dass die Kubaner wesentlich entspannter umgehen mit verschiedenen Musikstilen und nicht so wie wir in Österreich, ein bisschen auch in Deutschland, zuerst einmal fragen, passt der Stallgeruch? Mhm. Und in Kuba habe ich gelernt, meine Frau hat an einem Tag mit mir ein Salsa-Konzert besucht, am anderen Tag haben wir zeitgenössische Musik gehört und dann Jazz und es war alles immer gut, solange die Qualität gepasst hat. Mhm. Und das habe ich versucht, diese Erkenntnis, dass die Qualität passen muss, umzulegen auf die Oberkrainer Musik, die in ihrer handwerklichen Verfasstheit eigentlich immer gut war, die nur durch diesen Musikantenstahl und diesen sinnlosen Kitsch rundherum dann irgendwie an Flughöhe verloren hat. Und da habe ich versucht, einfach, letzter Satz, uns aus eben das Krachlederne optisch wegzutun. Wir haben eben nicht in Tracht gespielt und musikalisch die Brücke zu unantastbaren Pop- und Jazz-Hits zu finden. Und das hat sofort funktioniert.
Und Volksmusik ist ja doch auch was ganz anderes, als wenn es tümelt. Also wenn da Leute original in Österreich Volksmusik machen und da stehen mit ihren Blaskapellen, das hat was sehr Rührendes, was sehr Authentisches und ist auch oft musikalisch. Die sind richtig gut, ja? Die spielen sauber, die spielen beherzt. Wichtig für die Identität, also mit dem, was da abends im Fernsehen über den Bildschirm kommt, hat das gar nicht so viel zu tun.
Ja, ich denke mir oft, umgekehrt gibt es Musik, wo ich als Musiker sage, da ist überhaupt nichts dran, aber da stimmt die Haltung der Künstler und dann werden sie durch die Feuilletons gejagt, als wären sie die großen Erneuerer. Und da muss ich sagen, nein, das sehe ich nicht so. Da denke ich als Musiker, mir muss schon das Handwerk auch passen und ich finde, es muss schon auch gut gemacht sein und nicht nur die Haltung stimmen.
Aber Sie werden auch verstehen, dass ich mich sofort gefragt habe, wie haben Rammstein, Herbert Grönemeyer oder die Prinzen reagiert, als sie gesagt haben, irgendwie, guten Tag, wir möchten Sie bitte Global Krainern, also Oberkrainerisieren im weitesten Sinne.
Offensichtlich, und das war auch so, haben die sehr gelacht und auch die Prinzen haben sofort gesehen, das war unsere letzte CD. Wir hatten ja vorher nur englischsprachige Titel, aber bei der letzten eben deutschsprachige Titel. Die haben sofort die Qualität unserer Handarbeit quasi gesehen und wir haben da sehr, sehr positive Reaktionen gehabt. Wir hatten auch einige wenige, die es abgelehnt haben.
Ja. Ich wollte gerade sagen, Sie schildern das jetzt sehr leichtgängig. Also wenn man da das erste Mal am Telefon hängt und sagt, wissen Sie, wir möchten gerne Ihren tollen Song mit unserer Blasmusik ein bisschen verbinden, dann weiß ich nicht, ob die wirklich immer so nett waren.
Naja, aber Blasmusik klingt jetzt so negativ. Die hören ja, dass da wunderbare Musiker spielen. Der Gitarrist ist ein angesehener Jazz-Gitarrist gewesen. Also das waren ja nicht irgendwelche Leute. Und ein Musiker mit offenen Ohren hört das sofort. Und es waren, glaube ich, von 15 Anfragen 2, die abgelehnt haben.
Und wir hören jetzt auch was von Global.Criners, ein Beispiel mit viel Gebläse, ihre Version von Major Tom.
Gründlich durchgecheckt, steht sie da und wartet auf den Start.
Alles klar,
Experten streiten sich um ein paar Daten, die Crew hat dann noch ein paar Fragen, doch
der Countdown läuft.
Effektivität besteht das Handeln. Man verlässt sich blind auf den anderen. Jeder weiß genau,
jeder
worauf
weiß
es ankommt. Jeder ist im Stress. Doch Major Tom macht einen Scherz.
Major Tom, Global Kreiner-mäßig, österreichisch blasmusikartig zurechtgekreinert, aber sehr professionell von unserem Gast Christoph Spörk und seinen Mitmusikern. Wie gehen Sie so eine Coverversion eigentlich an?
Das war jetzt eine Zeitreise, da muss ich jetzt nachdenken. Das ist jetzt, ich glaube, dieses Arrangement ist jetzt 12 Jahre her. Es war einfach immer ein Arbeiten in der Band. Also jemand, der hatte eine Idee und dann hat man vielleicht ein Fragment mitgenommen. In dem Fall war das Fragment ja das Lied selbst. Und wir haben das spielerisch erarbeitet. Da ist nichts auskomponiert gewesen. Und das war einfach ein wunderschöner Prozess. Also für mich gibt es als Musiker nur zwei schöne Dinge. Das eine ist Proben. Wenn es passt, dann ist es wunderschön, etwas gemeinsam zu kreieren. Und das zweite Schöne ist natürlich, auf der Bühne zu sein.
Ich versuch's mal laienhaft. Der Song ist der Fels in der Brandung und dann schauen Sie, was so drumherum alles geht?
Genau, also ich kann mir jetzt gar nicht mehr im Detail erinnern, wie es bei diesem Lied war, aber wir haben manchmal das Lied originaler gespielt und manchmal haben wir uns weiter davon entfernt, manchmal so weit, dass man das Lied nicht mehr erkannt hat. Also es war einfach ein lustvolles Spiel. Aber wie gesagt, es war auch etwas, was irgendwann einmal ein Ablaufdatum hatte und deswegen haben wir dann nach 11 Jahren Bühnentätigkeit, in erster Linie sogar in Deutschland, mehr als in Österreich, haben wir das dann auch gelassen.
Also es ist schon eine ziemlich kongeniale Verbindung von Hits und ja, Blasmusik, heimischen Klängen, aus österreichischen Klängen. Wo sollen denn ordentlichere Gemüter als ich die Global Kreiner ins Regal stellen? Unter Pop, unter Volksmusik, unter Weltmusik, wo sollen wir das lassen?
Das ist lustig, weil das war eben auch unser Start. Ich war ja vor Global Kreiner selbst Journalist, politischer Journalist und hatte dann eine gewisse Lust daran, dieses Konzept zu entwickeln mit unserem damaligen Manager in München. Und wir haben eben diese erste CD vorgestellt, auch die zweite, in Wien zum Beispiel bei Musikantenstadl und direkt danach gingen wir in den besten Wiener Jazzclub ins Borghi und Bess. Und dort hat uns Ö1, also Deutschlandfunk in Österreich, und Ö3, unser Popsender, interviewt. Und so ähnlich haben wir es dann auch in München gemacht, zwischen Lustspielhaus und Marianne und Michael. Also es war bewusst ein Spiel mit den Kategorien. Ich würde sagen, der sich die Musik anhört, soll selber entscheiden, wo er es hintut.
Und das nenne ich Brückenbauen, Marianne und Michael und bester Jazzclub von Wien. Das schafft nicht jeder. Wen, Herr Spörk, würden Sie denn noch besonders gerne, ich sag mal, verkreinern? Wer fehlt noch?
Das ist jetzt lange her, weil wir nicht mehr spielen. Wir haben vor 8,5 Jahren aufgehört. Aber wenn ich ab und zu Musik höre, denke ich mir, das wäre super. Und auch, warum nicht Schubert-Lieder? Also ich denke mir manchmal auch bei Barockmusik, nur die Lebenszeit ist zu kurz, als dass ich jetzt alle Musiken der Welt durchkreinere. Wir hatten vor kurzem eine Anfrage aus China, die haben Musik von uns, die Rechte gekauft, damit sie es in einem Film reinschneiden können. Ich habe bis heute den Film nicht gesehen, aber ich habe es lustig gefunden.
Ich glaube, Sie sollten da irgendwann nochmal wieder ansetzen. Inzwischen sind Sie sehr als Kabarettist, auch als Solo-Kabarettist unterwegs. Eben das neue Programm Daheim. Nun hat man in Österreich ja nun derzeit auch mit Kabarett genug zu tun. Sie haben uns vorhin ein bisschen geschildert. Also Macht und Geld und WhatsApp und Connections ergaben in den letzten Monaten eine sehr eigentümliche Wiener Melange. Bundeskanzler Kurz hat vor kurzem die Segel gestreckt. Aber wie viel Bundeskanzler hat Österreich eigentlich in den letzten Jahren verschlissen? Wir hatten hier 16 Jahre Merkel. Ich bin da in Österreich irgendwie ins Schleudern gekommen. Wissen Sie das noch?
Ich kann es so sagen, ich bin 1972 geboren, hatte dann 11 Jahre Bruno Kreisky, das war unser Willy Brandt. Und mit 25 ist mein dritter Bundeskanzler zurückgetreten, also 1997. Und meine jüngste Tochter wird jetzt im Jänner 8 und hat bereits 8 Bundeskanzler in ihrem Leben. Das Mädchen tut mir da ein bisschen leid. Die glaubt wahrscheinlich, sie kriegt zum Geburtstag eben seinen Bundeskanzler. Also Stabilität sieht anders aus.
Der letzte legendäre und überall hoch anerkannte Staatsmann war wohl wirklich Bruno Kreisky, ne? Bis 1993. Lang ist's her. Was ist da los in Ihrem Land?
Ich würde jetzt nicht bei Bruno Kreisky aufhören. Ich glaube, Franz Franitzky war auch noch, der hat uns in die EU geführt. Ja, ich glaube, Österreich ist ja auch das Mutterland des modernen Rechtspopulismus, leider. Und das begann in den 80er Jahren mit Jörg Haider und hat sich seitdem eigentlich konsequent verschlechtert und hat eben auch die anderen Parteien, die demokratischen Parteien, irgendwie unterwandert. Und was wir jetzt erlebt haben, bis in den Herbst hinein, ist eigentlich etwas, was katastrophal ist, weil Politik nicht mehr als Auftrag gesehen wird, für eine Gesellschaft, für ein Land das Beste zu machen und auch, ich sage einmal, mutig, auch mit den Möglichkeiten, sich zu irren, aber mutig in die Zukunft zu führen, sondern Politik ist, und das ist, dafür steht Sebastian Kurz, eigentlich nur mehr das Abgreifen und mittlerweile wissen wir auch das Verändern von Umfragen, um dann diesen echten oder gekauften Umfragen Politik nachzumachen. Und das ist katastrophal. Das Problem sehe ich schon länger, aber dass es so schlimm ist, dachte ich mir nicht. Also Politiker müssen sich wieder ein bisschen ihrer Führungsfunktion, ihrer Pilotenfunktion besinnen und wirklich beginnen, Politik zu machen.
Ich habe mich gefragt, ob man in Ihrem Land nicht manchmal auch Kabarett aus purer Verzweiflung macht, aus ehrlicher Verzweiflung. Oder wäre das zu weit gedacht?
Andere vielleicht. Also ich bin von der Grundausstattung meines Charakters her nicht so gestrickt, dass ich jetzt aus Verzweiflung etwas mache. Ich mache es schon aus Freude, weil es mir einfach taugt. Und weil ich, glaube ich, mittlerweile auch keine großen Optionen mehr habe, außer vielleicht Bauer zu werden. Das könnte man mir vorstellen.
Dann kehren wir zurück zur Freude und auch zur kubanischen Lebensfreude, die Ihre Frau ja jeden Tag mitbringt. Schauen Sie durch das Zusammenleben mit Ihrer Frau, mit Ihrer Familie auch ein bisschen kubanischer auf das Land? Oder wie schaut sie drauf?
Sicher. Also was ich an unserem Haus so genieße, sobald ich hereinkomme, tut sich eine andere Welt auf. Also ich werde manchmal gefragt, wie hält man das aus da am Land? Also ich wohne ja wirklich das ist so, wie, ich weiß nicht, das letzte Eckerl von Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwo in Sachsen, vielleicht nicht, ja, aber vergleichbar. Aber ich halte es sehr gut aus, weil in unserem Haus ist immer die große Welt. Zumindest haben wir Kuba und Österreich. Und deswegen sehe ich, glaube ich, entspannter auf gewisse Dinge, gerade jetzt in der Pandemie, weil ich mir denke, ja, ich will keine Probleme kleinreden, aber ich habe halt immer diese Vergleichsgrundlage Kuba und auch meine Verwandtschaft in Kuba, wo ich mir denke, solange das unsere Probleme sind, großartig, machen wir weiter.
Sie selber leben sehr idyllisch auf einem Bauernhof im Südburgenland. Ist das so eine Art Aussteigermodell?
Das war es einmal. Also vor 40 Jahren sind da schon, oder ich glaube 40, 50 Jahren sind schon einmal viele Künstler hierher gekommen. Es gibt auch ein bekanntes Künstlerdorf, Neumarkt an der Raab. Und die sind heute alle sehr bekannt, manche schon tot. Kippenberger und wie die alle heißen, waren hier. Und egal, brauche keine Namen nennen. Aber damals war man wirklich Aussteiger. Heute ist es kein wirkliches Aussteigen mehr, denn durchs Internet sind wir genauso verbunden mit der Welt wie Wiener. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied.
Christoph Spörk, heute unser Gast. Herr Spörk, kochen Sie eigentlich gerne?
Ja, ich koche gerne, aber selten, weil meine Frau noch gerne kocht.
Dann frage ich Sie, woran Sie denken bei 2 Tassen Reis, 2 Tassen gekochten schwarzen Bohnen, vielen Gewürzen und etwas Rotwein.
Ich denke mal Moros y Cristianos.
Genau. Was ist das?
Es ist so schwierig, das politisch korrekt zu übersetzen. Also die Moros sind die Mauren, und damit waren die Schwarzen gemeint oder die Araber. Und die Christianos sind die Christen. Und Moros y Christianos, also die Bohnen, sind dunkel und der Reis ist weiß. Und das kann man in Kuba aber noch ganz entspannt sagen.
Und es schmeckt köstlich.
Großartig. Also es ist, es ist auch ernährungstechnisch ein gutes Essen. Die Bohnen bringen die Proteine und der Reis die Kohlenhydrate, glaube ich. Ne?
Nachzukochen nach dem Spezialrezept von Christoph Spörks Frau Jacqueline. Ich danke Ihnen herzlich. Christoph Spörk war das heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen, dass die Auftritte in Österreich nicht sausen gehen und dass es mit Berlin bald klappt, Herr Spörk. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank. Bin sehr zuversichtlich.